BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich und ein herzliches Willkommen auch unserem heutigen Studiogast Markus Wasmeier. Markus, schön, dass du bei uns bist.
Ja, vielen Dank, danke, dass du
den
da
Weg vom schönen Schliersee zu uns auf dich
Ehre.
Genommen hast. Wir machen heute zusammen einen akustischen Rundgang durch dein Freilichtmuseum am Schliersee. Wenn du jetzt nicht bei uns wärst, wo wärst denn da?
Ja, daheim, im Dorf.
Daheim im Dorf.
Ja, nein, das ist jetzt viel zum Tor. Und
eben.
Es fällt, also sagen wir mal, jeder, der ein eigener Heiselbesitzer ist, der weiß ja, was bedeutet, die Gärten und die Landschaft und die Häuser zu erhalten. Und wenn alles aus Holz ist, dann ist es noch schwieriger. Also da musst du immer, immer viel drauf bleiben.
Habe die Ehre heute mit Markus Wasmeier. Wir sprechen über sein Freilandmuseum, sein Museum, das jetzt ja wieder auf hat, seit
ja,
Anfang
eigentlich
Mai,
seit die Osterferien seit begonnen haben, bei dem Sonntag, also das Wochenende.
Ist immer so der Startpunkt für unsere Freilichtmuseen, weil dann kann man halt einfach wieder raus. Wie bist denn du in dieser ländlichen Welt damals aufgewachsen als Bub, als Kind? Was hast denn du erlebt von all dem, was man bei dir jetzt wirklich nur sehen kann und bewundern kann?
Also was die Landwirtschaft anbelangt, da war ich, also da sind wir gar nicht so aufgewachsen. Mein Vater ist zwar gebürtiger Straubinger und sein Vater war ein Gutsverwalter von einem Bauernhof. Auf alle Fälle, wie ich aufgewachsen bin, ist eine Mietswohnung mit 60, 62 Quadratmeter, was wir gehabt haben. Und dadurch, dass das eine Miete war, sind wir jede freie Sekunde draußen gewesen.
Schon geil.
Ich habe Gott sei Dank einen ganz großen Garten gehabt. Als Kind kommt dir das noch viel größer vor, als wenn du als Erwachsener vorbeigehst und schaust das Grundstück wieder an. Aber es war für mich eigentlich und für meine Eltern jede Sekunde draußen. Ich habe die Neugier immer gekriegt von meinen Eltern. Was ist denn eigentlich hinter dem Berg? Was erwartet die, wenn du den Kram dahinter gehst? Und somit war ich also in der ganzen Gegend auf Erkundung. Manchmal auch allein, da bin ich ein bisschen älter war. Aber meine Mutter und mein Vater waren da extrem. Mhm. Also da hat man keine freie Sekunden eigentlich im Haus gewesen.
Gab es denn Kontakte so zur bäuerlichen Landwirtschaft und Kultur?
Nein, eigentlich zur Natur natürlich schon, durch meine ganzen Ausflüge, aber zum Bäuerlichen eigentlich weniger. Eigentlich, man muss sich ja vorstellen, ich bin aufgewachsen wie der Meister Eder mit dem Pumuckl. Bloß bin ich praktisch in einer Malerwerkstatt aufgewachsen. Mein Vater war ja normal Maler und der hat sich dann halt durch sein Können und durch seine Aufträge halt zum guten Kirchenmaler und Restaurator entwickelt. Und das war schon immer meine Welt. Also ich bin von der Schule heimgekommen oder vom Kindergarten heimgekommen und war eigentlich in der Malerwerkstatt und habe alle Farbtöpfe und Pinsel in den Handdruck gekriegt und das war halt genauso meine Welt. Und wie dann die Freilichtmuseen so aufgemacht haben, so Glenleiten zum Beispiel in die 60er Jahre, das war dann unser, ja, mehrmals im Sommer, wo wir das Besuch abgestattet haben. Das haben meine Eltern gut gefallen, ich habe auch einen Spaß drauf gehabt. Und irgendwann hat mein Vater mal diesen Gedanken gehabt, ich möchte auch mal so eine kleine Sache haben.
Ach.
Eine ganz kleine Sache. Und dann irgendwann, und das war genau wie ich 11 Jahre alt war, also 74, war dann so ein Hof in der Nähe von Schliersee, also ein Haussam, war so ein kleines Häusl gestanden. Und dann haben wir zusammen, mein Vater, ich natürlich mit 11 Jahren, habe ich dann zeichnen dürfen und nummerieren dürfen, haben wir so einen alten, ganz ein kleines Häusl praktisch abgetragen. Wie man es im Musealen halt macht. Wir haben aber keine Ahnung gehabt, nur handwerkliches Geschick. Und der Vater hat mir da relativ viel Freiheiten gegeben und ich habe da die Pläne gezeichnet und das hat er da so mitgetragen und das hat mir Feuer gefangen einfach. Das war so wie Kinder Lego spielen, das habe ich einmal gern gemacht. So war es halt jetzt ein bisschen mit Gräser nicht drin.
Abtragen und wo wieder aufgeregt?
Ja, wo wieder aufgeregt war, wir haben das Häusl abgebaut, das war ja nur das vordere Haus, also der Wohnblockzeit, also das Wohnhaus selber, nicht der Stall. Und meine Mutter hat damals gesagt, glaube, das hat 5.000 Mark gekostet, das Holz. Und dann hat es gemeint, teures Brennholz hat er da gekauft. Und auf alle Fälle haben wir ja noch gar keinen Grund gehabt. Und dann war aber zur damaligen Zeit war es so, dass du, wenn du ein denkmalgeschütztes Haus abdruckst, dass du auf einen Nichtbaugrund in der Ortsnähe oder im Ort praktisch dann aufbauen hast dürfen. Und das war das Einzige, was ich mein Vater als Handwerker praktisch das leisten hat können. Und wie ich dann in die Lehre gegangen bin, also ich habe da relativ kurzes Schulzeit gehabt, also 9 Jahre halt studiert, und da wollte ich gleich Schreiner machen, aber der hat mir wieder nicht freigegeben zum Skifahren, darum bin ich auch im Malerhandwerk eingestiegen. Und somit habe ich beides machen können, Skifahren und meinen Beruf. Auf alle Fälle, da habe ich dann mit 15, 16 Jahren ich meinen ersten Dachstuhl dann gemacht. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, ich bin halt früh in die Museen gefahren, habe geschaut, wie es wirklich so ist, und habe viel Bücher gelesen und habe das autodidaktisch praktisch dann gelernt. Und da war eigentlich der Virus, der war da drin. Das ist einfach von meinen Eltern so, diese Freude und dieses was schaffen, das danach da steht und du kannst das anschauen und es ist was geworden. Ja, da ist man schon mächtig stolz drauf.
Ja, also das war ein bisschen die Initialzündung von deinem Papa, dass der gesagt hat, ich möchte es haben und schau mal, da haben wir was und das machen wir jetzt zusammen.
Genau, das war der Weg, und es hat auch nicht lange gedauert. Wir dann 87, da habe ich mir zwar die Wirbelsäulen gebrochen in Japan beim Skifahren, aber da habe ich dann das Nachbargrundstück gekauft und dann ist ein alter Hof in Schliersee frei geworden, der schon fast 20 Jahre nicht mehr bewohnt war und der mit seinen alten Fresken eigentlich so lange unter Denkmalschutz und nicht abgerissen werden hat dürfen. Und da mein Vater ja dieses beherrscht, Bilder zu transferieren, die auf der Mauer eigentlich draufgemalt worden sind, ist ein Mordsaufwand. Haben wir den Hof dann gekriegt, oder ich habe den Hof dann gekauft und habe den dann auch transferiert während Calgary, wo die Olympiade war, 88. War ein bisschen viel, muss ich ganz ehrlich sagen, so rein sportliche Vorbereitung ist zwar auch Arbeit, ein Kraftakt, aber das hat den Kopf ganz schön platt gemacht. Also, das muss ich schon sagen.
Aber das ist ja auch interessant, was du erzählst. Also da, wo ihr euer erstes Sachel aufgebaut habt, da hättet ihr niemals neu bauen dürfen. Nein, das wäre verboten gewesen, weil es halt ein altes Haus war. Gell?
Genau, und darum ist das wieder so, natürlich mit Auflagen, aber wobei die Auflagen, die habe ich extremer gemacht. Ich habe die Fenster wieder kleiner gemacht, wie es waren, also so wie es original waren und so weiter. Es muss man halt mengen und ich habe kein Problem damit. Und ich habe das Haus mit 22 Jahren habe ich das Haus gebaut und da habe ich ja noch keine Lebenspartnerin gehabt. Das war ja eine Riesenhitte, das war ein ganz großer Bauernhof.
Und wie lange dauert sowas?
Also jetzt privat oder museal?
Beides, erst das eine, dann das andere. Also, wo ihr nur allein wart oder mehr oder weniger.
Also privat, da wirst du feststellen nach 30 Jahren noch, dass du mal in einen Raum einiges sagst, Sakrament, da ist ja immer nur diese Glühbirndl mit der Baufassung. Weil du einfach irgendwann einmal gewohnst dich dran und dann übersiehst das. In musealischen muss man sagen, von der Größe her natürlich abhängig, aber unter 3 Jahre geht gar nichts, bis zu 7 Jahre. Also das brauchst du fürs museale Aufbauen.
Aber wie geht man denn da vor? Also was muss man sich da vorstellen? Man hat ein Haus, das Haus steht unter Denkmalschutz, hast gerade erzählt, noch dazu. Das heißt, da darf man also nicht sagen, ach, das war jetzt, da war jetzt Holz, da machen wir nachher einen Stein hin. Stück für Stück wird das fotografiert, wird das kartiert. Wie zerlegt man dann? Man darf ja nichts abbrechen.
Also grundsätzlich hat sich der Denkmalschutz von meinem Beginn, sagen wir mal 97, habe ich meinen Verein gegründet, der gemeinnützig ist und da die Trägerschaft hat für den ganzen Museum. 99 habe ich dann einen Spatenstich gemacht und 8 Jahre gebaut, bevor ich überhaupt geöffnet habe. Da war es sehr unterschiedlich. Ich habe auch ein paar Höfe, die sind gar nicht unter Denkmalschutz reingefallen, weil die Bauern sie so gewehrt haben und mehr oder weniger den Eintrittsverbot gemacht haben für die alle Denkmalschützer. Also das gibt es auch. Und dann ist der Denkmalschutz selbst jetzt wieder auf einer ganz anderen Schiene. Der würde am liebsten dann eine Glaswand einbauen, wenn also ein Balken irgendwo kaputt gegangen ist. Also ist jetzt nicht meine Philosophie, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist so, dass du praktisch von der Arbeit, klar, du musst erst einmal den Hof erst einmal finden, beziehungsweise entweder ruft das Landratsamt an, die untere Denkmalbehörde, die was sagt, kannst du es denen übernehmen? Oder ist sich das, dass das doch schon längst eingefallen ist und da vielleicht das rot-weiß-rote Bantel vom Landratsamt schon Einsturzgefahr dort steht? Und dann besichtige ich das halt, mache halt mit den Landwirten aus, was hat er eigentlich vor. Das Thema ist natürlich ganz oft gewesen, dass ja dann, wenn das Haus abgetragen wird, dann eher der Bauplatz nicht erlischt. Wenn es einer zusammenfallen lässt, absichtlich, dann ist oft so, dass man dann sagt, Landwirt, das ist ein neues halt Wiesen.
Ach.
Ja, ja, das ist halt der Vorteil, dass du dann für ein Museum dann sagst, du, wir bauen das wieder auf, das sind Kosten genug und das muss also eine Spende reinkommen. Es ist ja 90% von dem Ganzen wird ja sowieso mitgenommen. Das heißt, der Rest ist praktisch der Müll, der aber eigentlich eingestapelt ist, den muss natürlich der Bauer dann selber entsorgen, aber, oder der Besitzer, das sind ja nicht immer Bauern. Aber dann musst du anfangen natürlich mit Bestandsaufnahmen. Bestandsaufnahme, die ist ganz akribisch. Früher, zu meiner Zeit, wo wir angefangen haben, ist das noch handgezeichnet gewesen. Irre Bilder sind das, weil da ist ja jeder Nagel, jedes Loch ist da vermessen und in der Höhe eingetragen und in der Tiefe und für was und was. Also, irre. Das sind also richtige Gemälde. Jetzt mit diesen ganzen CAD-Zeichnungen geht es natürlich wesentlich schneller. Es gibt natürlich wieder andere Mittel, dass man jetzt halt so Loschenfotografie und Laserbereiche weitaus schneller, praktisch super schöne Aufnahmen machen kann. Ist aber natürlich nicht mehr das Kunstwerk, was früher die Handzeichnung war. Aber wie auch immer, das brauchst du, weil das ist ja auch dein, ja, sagen wir mal, Wiederaufbauplan. Es ist natürlich so, dass über die Zeit dann viel, speziell über die letzten, sagen wir mal, 50, 60 Jahren viel kaputt gemacht worden ist. Die Motorsäge war da ganz viel im Einsatz. Die Türstöcke vielleicht größer geschnitten, die Fenster größer geschnitten. Fürchterliche Sachen lackiert und was halt in die 70er Jahre alles so also passiert. Und dann, also man muss natürlich bei der Erstbesichtigung schon mal sehen, hat das Haus ein Potenzial, dass man es auch nicht nur wegen einer Wand jetzt aufbaut, sondern dass dann schon die Struktur noch zu sehen ist, die wo wirklich original also war. Und dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, während dem Abbauen immer wieder suchen, weil sobald du irgendein Brett entfernst oder einen Balken wieder entfernst, da kommen auf einmal wieder neue Strukturen raus. Und das ist auf einmal, hoppala, das Haus war ja mal viel niedriger, da ist der Anbau gar nicht gewesen. Oder da ist ein Fenster, kommt auf einmal raus.
Da musst du entscheiden, in welche Richtung gehst. Jetzt so, wie du es erlebt hast, gerade frisch, oder so, wie es mal war.
Genau, du musst permanent lesen in dem Haus. Und die haben früher, das muss man eins wissen, die haben nichts umsonst gemacht. Die haben also nicht ein Loch aus Spaß reingehauen, sondern da hat es dann auch Sinn gehabt, das zu machen. Und da muss man sich halt dann wirklich einfühlen. Und vor allen Dingen, ich war immer so verrückt, dass ich mein eigenes Haus alles mit dem Werkzeug erbaut habe, das praktisch auch damals zur Verfügung gestanden ist, um einfach auch zu wissen, wenn ich jetzt halt jetzt eine Holzschalung anbringe und das mit Holznägel. Da gibt es nämlich auch, am Anfang passiert da halt so viel, und du denkst, wie haben die das gemacht, warum sind die nicht dran? Also du musst wirklich mit dem Werkzeug arbeiten, dass du verstehst, warum ist das so gemacht worden. Heutzutage mit den Maschinen, da kannst du ja alles erreichen. Und das hat mir halt extrem geholfen, dann auch so ein Haus zu lesen und natürlich viele Bücher zu wälzen, viele Fachleute zu interviewen. Und wenn es einmal wirklich ganz zwickt, dann ist das Denkmalamt auch ein guter Ansprechpartner.
Aber du bist ja selber Fachmann mittlerweile. Und zwar was für einer? Bestimmt ein Gesuchter, könnte ich mir vorstellen, gell? Fragen wir mal einen Wasmeier, der weiß, wie das geht.
Ja, das kommen schon sehr früh Besucher, die wollen halt auch sowas möchten. Und da bin ich natürlich ganz offen, weil die Hürden, die weiß ich ja selbst, wie die so entstanden sind. Und nein, ich würde mir jetzt nicht als Fachmann, aber ich bin halt ein praktischer. Dadurch, dass ich halt wirklich auch selbst anpacke und wirklich die Häuser auch der Erste war an der Baustelle und der Letzte, wo gegangen ist. und das alles geleitet habe. Also nicht bloß die Zeichnungen gemacht habe, sondern eben dann auch die Entscheidungen, wo ist bei mir das Ende. Das heißt, oft sind die Häuser ja aus dem 16. Jahrhundert. Also da weiß man, dass dendrologisch zum Beispiel die Balken um 1510 geschlagen worden sind. Und dann denkst du, okay, wenn ich das aber mache in der Zeit, dann muss ich ein Drittel von Hof wegschmeißen, weil der einfach viel kleiner war ab 1700, wo die Leibeigenschaft auch aufgelöst worden ist. Da ist auf einmal dann, ja, sagen wir, der Leibeigene zum Besitz gekommen und dann hat der erweitert. Der hat erweitert einfach, weil er es für sich gemacht hat. Und da ist auch urkundenmäßig, sieht man auch, wie viele Höfe das dann verkauft worden sind und wie der Gressene gekauft worden sind. Also die sind dann schon wirklich, damals haben die entwicklungsmäßig gesagt, du, ich brauche einen Gressenen Hof, da kann ich mehr erwirtschaften. Mhm. Auf alle Fälle, da musst du dich irgendwann entscheiden. Ich habe mich dann um die Zeit um 1700, also früher das 18. Jahrhundert, entschlossen, weil da merke ich halt, dass ich da gar nicht viel Fantasie brauche, sondern da brauche ich eigentlich nur das, was eins zu eins so von der Bestandsaufnahme ist, eigentlich übernehmen. Mhm. Und natürlich also, Balken ersetzen, die wo keine Tragkraft mehr haben oder klar, einen Dachstuhl oder so.
Ich merke schon, das ist ja Wahnsinn, du bist ja da irgendwie alles in einer Person. Du bist ein Bauzeichner, du bist der Schreiner, du bist der Denkmalschützer, du bist vielleicht auch mal ein Mörtelmischer. Du musst ja alles können.
Ja, ich bin aber
das hast du dir alles selber an, also nicht alles, du hast, wie hast du gesagt, du hast eine Lehre gemacht, als aber im Malerischen und das Schreinern hast schon aus Leidenschaft mit irgendwie dazu gemacht. Aber das hast du dir alles angeeignet.
Ja, Manager musst du auch sein.
Ja, auch.
Und genau. Arbeitgeber.
Und Kosten im Blick haben. Rechnen Kosten können muss Blick. Man auch noch.
Ja, das ist viel, ja. Mhm. Aber diese 6, 7 Bereiche, die wo ich da immer gehabt habe, jeden Tag, und die wechseln ja immer, waren spannend. Ich war einfach immer neugierig auf dessen, was ist. Und wenn ich wo selbst keinen Faden gefunden habe, dann habe ich mir eben Fachleute herangezogen. Da ist zum Beispiel Nähe Augsburg ist das Tierhaupten, das größte bayerische Bauarchiv. Und da habe ich zum Beispiel bei den Bruchsteinmauern, da habe ich das meiste Problem gehabt, weil es hat erst einmal gar keinen Handwerker mehr gegeben, Maurer, der mit einem Naturstein arbeiten will. Irgendwann einmal sind diese Originalmauern halt da rumgelegen und die Brennnesseln sind schon rausgewachsen und das Geld ist jetzt auch einmal leer gewesen. Da muss ich das Geld eintreiben und noch schauen, wie wir die Mauer aufzubauen. Jetzt kommen wir. Und da war aber dann so, dass da mir wirklich diese Fachpersonen da geholfen haben und das war so spannend, weil die wissen ja dann genau, was braucht man. Da ist ja kein Zement nicht drin, da ist ja ein reiner Kalch. Mertel und da haben wir lang gesucht, da sind wir erst in Schleswig-Holstein oben sind wir auf einen Kalch gekommen, der so ein bisschen verunreinigt ist und das war genau das, was die früher gehabt haben, der natürlich dann über die Jahre erst seine Festigkeit kriegt und dann halt eine Bruchsteinmauer, ein Sandstolz in dem Fall, da praktisch eine Trockenmauer zu machen, die eigentlich nur gefüllt ist mit dem Mertel. Und da haben wir halt dann angefangen und zuerst mit den Zimmerleuten und Schreiner halt und alle miteinander haben wir halt dann angefangen und irgendwann sind wir halt da gar nicht vorwärts gekommen. Und dann haben wir einen Bruchsteinmauerkurs gemacht. Da haben wir dann
ein so Bruchsteinmauerkurs?
Ja, das genau. Spannend, da haben wir dann wirklich einen gehabt. Aus dem Garmischer Raum ist da einer gekommen, der nichts anderes da macht als wir Bruchsteiner. Der hat dann das mitgeleitet mit diesem Professor. Und das war mega spannend. Habe ich sogar noch Kursgebühren gekriegt. Mhm. Das war das Beste. Da habe ich mich gefreut. Und auf alle Fälle ab dem Zeitpunkt habe ich dann gewusst, um was geht. Und habe dann Wege gefunden, praktisch den Hof aufzubauen. Und so ein Subunternehmer von einem Steinmetz, die sind aus Bosnien dann gekommen. Ja, für die war das eine Leichtigkeit, weil ich habe gesagt, wir haben zu Hause auch nichts anderes. Mhm. Also das war dann wieder so Wege, wo ich gesagt habe, okay, sensationell. Auch in der Restaurierung. Für meine, ich habe einen Schreiner und einen Zimmerer natürlich angestellt und für die war das ja auch alles neu, das waren ja keine Fachleute. Und dann haben wir die halt einmal auf Augsburg geschickt oder da auf Tierhaupten, um da mal unsere Fenstersteck zu restaurieren. Wir machen die das. Und das ist so eine spannende Arbeit. Das ist wirklich faszinierend, was die mit Barockfenstern noch machen. Und also das kannst du für das Geld eigentlich gar nicht neu machen. Da ist echt oft das Geschicktere, du restaurierst das so.
Du hast eine wahnsinnige Liebe zu dem, was du tust. Das ist sehr, sehr beeindruckend, muss ich da wirklich sagen. Habe die Ehre heute mit Markus Wasmeier. Wir sprechen über sein Freilichtmuseum. Und du hast uns gerade wirklich erzählt und geschildert, wie ungeheuer schwierig das ist, so ein altes Gehöft abzutragen, wieder aufzubauen, damit man diesem Anwesen und dem Charakter, den es hat und der Bauweise, die es hat, gerecht wird und wie du dich da reinfuchst, Mal für Mal für Mal, damit das Ergebnis so wird, wie es dann eben dasteht. Das hat sich alles so entwickelt. Du hast jetzt nicht mit 20 gesagt, naja, wenn ich so und so alt bin, dann habe ich mal ein schönes Freilichtmuseum. Da ist ja irgendwie eins zum anderen gekommen. Das war eigentlich nicht so richtig der Plan, gell?
Nein, der Plan ist eigentlich wirklich entstanden, nachdem, dass ich mit 31 Jahren meine sportliche Karriere beendet habe und wieder nach Hause gekommen bin. Man muss sich mal vorstellen, da war ich 15 Jahre, war ich 300 Tage im Jahr unterwegs im Ausland. Und dann kommst du auf einmal mit 31, hast die Landschaft wieder, fährst mit dem Radl wieder rum und denkst, wow, das alles schaukst mit anderen Augen. Als junger 20-Jähriger, da hast du noch einen ganz anderen Blick. Auf alle Fälle, und da sind mir halt ein paar Häuser aufgefallen, die halt alle vor dem Verfall waren. Und eigentlich durch die Freude am Handwerk selber, das Arbeiten, das hat mir so Spaß gemacht und macht mir auch immer noch Spaß, da wollte ich einfach die Häuser erhalten, weil man denkt hab, Mensch, das sind die letzten Denkmäler aus unserer Region und die wollte ich einfach retten. Sind ja ganz früh auf kleinen Leuten gekommen, die aus unserer Region waren, die aber nicht mehr aufgebaut werden, weil man damals auch viel Fehler gemacht hat. Man hat es mit Xylamon eingedrängt und damit eigentlich den größten Fehler gemacht, aber das hat man halt damals auch nicht anders da gewusst. Also sind die Häuser für immer verloren und dann wollte ich wenigstens die in unserem Oberland, in meinem Gai praktisch erhalten. Und dadurch, dass Amerang und Kleinleiten doch ganz schön weit entfernt sind, habe ich mir gedacht, das wird bei uns, also für unsere Heimat, auch ganz wichtig sein. Und vor allen Dingen wollte ich auch, durch das, dass ich wirklich sportlich ja den großen Erfolg gehabt habe, meiner Heimat was zurückgeben. Einfach das ist, ich bin groß geworden da und so als Dankeschön. Ja, mein Dorf natürlich auch, weil ganz ehrlich gesagt, sich halt so mit so einem Rettungsaktion, die ja dann zum Schluss zum Freilichtmuseum wird. Das ist halt ein Projekt, das nicht höher, weiter, schneller sein muss, sondern das ist halt einfach beständig und leider Gottes in 50 Jahren wahrscheinlich noch wichtiger, als wie es jetzt ist.
Auf jeden Fall. Und es ist eine Sache, die Zeit braucht, wo man Geduld braucht, das wachsen muss, das langsam wachsen muss und wo man einen Schritt nach dem anderen geht. Und ich glaube, das war von der Entwicklung her bestimmt von genau dein Ding. Das hat einfach zu dir passt.
Es macht Mordspaß. Also die ersten 8 Jahre, wo ich nur gebaut habe, war ja spannend, weil am Ende ist da um viel Kosten gegangen. Ja. Aber wie viel Patenschaften, dass ich dann praktisch auftrieben habe und mit denen ich wirklich wunderbare Jahre und bis jetzt noch die Patenschaft habe, Und somit das überhaupt zu halten kann. Also es gehört einfach dazu, wobei da ist natürlich in die Patenschaften nur gegangen, diesen sogenannten Rohbau zu finanzieren. Den Rest hat immer der Verein dann selber gestemmt. Und da muss ich halt mit meinen Mitgliedern dann dementsprechend Finanzen immer, ist ein Teil die Mitgliedschaft, aber natürlich die Paten, die tragen den größten Teil. Und dann sind es halt unsere Stunden, die wollen wir damit einsetzen oder Jahre. Wie wir schon gesagt haben, 3 bis 7 Jahre.
Und ich glaube, jeder, der da dabei ist, der muss auch die Bereitschaft haben, dass er eigentlich übers normale Maß, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ein bisschen aus mehrer Arbeit, wo man sagt, das muss jetzt sein, das machen wir jetzt fertig und gut ist.
Na, es ist ja natürlich eine Mordsdreckarbeit. Also allein schon so einen Hof, wenn du abbaust, also da bist du einen jahrhundertalten Dreck unterwegs. Das musst du schon auch mengen. Also das hat jetzt mit einer normalen Baustelle jetzt nichts zum Tor und viele Schreiner und Zimmerer, die können jetzt halt auch nicht anfangen, mit dem alten Holz zu arbeiten, weil das ist ja mittlerweile so zart, da ist ja, wenn es ein gutes Holz ist, dann ist ja die Säge gleich einmal wieder stumpf, falls du die einsetzen musst. Ja, und es geht halt nicht schnell vorwärts. Mhm. Das ist halt in der heutigen Zeit, Zimmerer, das ist schon, hat mit Zimmerern schon fast nicht mehr so viel zum Tor, weil die mehr isolieren und verkleben und dann eigentlich computermäßig der ganze Dachstuhl abgerichtet wird. Und da musst halt Schäften, Anflicker, der alte Balken muss so weit wie möglich erhalten bleiben. Und dann erst, wenn er wirklich so hier ist, dann muss man ersetzen. Und es gibt ja bestimmte Shift-Verfahren, je nachdem, was man damit tragbar sein muss. Und das sind so spannend und das funktioniert so gut. Das ist der Wahnsinn.
Mal ganz praktische Frage zwischendurch. Also wenn ihr da was wieder aufbaut oder was sagt, jetzt steht es wieder da, jetzt ist schön, jetzt kann man es anschauen. Da kommen ja auch Besucher, natürlich, logischerweise. Die gehen da zum Teil auch rein oder in jedes rein. Wie wichtig sind denn so behördliche Vorgaben dann in so einem Zusammenhang? Brandschutz zum Beispiel. Oder also es macht einem doch sicher auch das Leben nicht leichter, formulieren wir es mal so, oder? Brandschutz muss sein oder überhaupt der Sicherheitsschutz, da kommt doch bestimmt vielleicht der Statiker vor oder der TÜV und nimmt das ab und sagt, dürfen wir da überhaupt die Tür aufsperren und sagen, jetzt schaut's her, das ist jetzt unser Neues, was wir haben. Das ist doch alles sicher nicht ganz einfach.
Ja, das sind die grauen Hoodie, was ich habe.
Gell?
Ja.
Er hat nicht so viele. Also.
Das ist wirklich einer der schwierigsten Themen.
Ja.
Ich werde es nie vergessen, ganz zu Beginn habe ich einen Hof aufgebaut, der ist eigentlich urkundlich schon im 14. Jahrhundert erwähnt. Und das war nur ein Nebengebäude immer, ist irgendwann einmal um 1700 dann als Wohngebäude auch umgebaut worden oder angebaut worden. Auf alle Fälle gibt es dann einen sogenannten Schlupfkamin oder einen Deutschkamin, wie man sagt. Und da ist dann der Kaminkehrer gekommen und hat gesagt, nein, das geht gar nicht, die offene Feuerstelle, das ist brandschutzmäßig, da muss ich ja Betondecken einziehen. Da sage ich, ja, da brauche ich ja kein Freilichtmuseum machen, dann wenn ich ja Betondecken einziehe. Bei uns haben sie auch nicht gekannt, was das damit bedeutet, ein Museum aufzubauen. Das war für die halt noch komplett neu, bis dann irgendwann der Landrat gesagt hat, das nehme ich auf meine Kappen. Da darfst du das schon so machen. Auf alle Fälle ist das dann passiert, beim zweiten Haus. Das ist der Lukashof aus dem Finsterwald, das ist da bei Degernsee. Und der hat keinen Kamin. Aber das Feuer ist da. Das heißt, es ist frei unter das Dach rein. Das heißt, es ist zwar ein Funkenfang da, aber der Rest geht über die Schindeln raus. Und da hat es aber keinen Brandschützer irgendwas interessiert, weil es ist ja kein Kamin da.
Ah, aha. Dabei war das genau. Ist das die gefährlichere Sache natürlich. Ja.
Eigentlich schon, wobei es viel Falschluft ist. Also ja. Damals sind die Häuser ja nicht abbrennt, weil der Feuer gefangen hat, sondern weil meistens mit Schmalz gebackenen, also es ist ja viel Methan und das ist halt schwer zu löschen. Und somit sind eigentlich auch viele Unfälle passiert, sodass die Häuser dann verbrennt worden sind. Aber dadurch, dass ich natürlich auch alle Häuser in diesem Dorf mit Schindel deckt habe, also mit Legschindeldach, weil ich einfach diese Dachlandschaft auch wieder erzählen möchte, weil es gibt fast nirgends mehr Orte, vielleicht in Südtirol noch oder irgendwo in dem österreichischen Kärntengebiet habe ich auch noch also ein paar so Dörfer gesehen, die wo noch mit Schindeldach belegt sind, aber halt eben mehrere Almdörfer.
Wir haben im Westallgäu Schindeln noch dran an der,
ja,
an der
Wand,
aber auch nicht viel.
Ja, genau, aber da ist das Dach und das Dach ist schon zart, weil wir haben viel Wind, also es ist schon fegt über den See praktisch der Wind ganz schön rein und dann brauchst du viel Steine drum und du musst alle 5, 6, 7 Jahre, je nachdem wie die Lage ist, die Schindeln wieder umdrehen, dass das immer gut erhalten bleibt. Also die kannst du das nicht drum lassen, bis der Feind sind, sondern du tust das immer praktisch wenden und dann auch wieder mal ergänzen und so weiter. Das ist halt ein Mordsaufwand. Aber das ist halt einfach ein Blick, wenn du da über die Dächer schaust, was man so auch nie mehr sieht.
Wie ist denn diese ganze Instandhaltung? Macht man einmal im Monat einen Rundgang? Geht man jeden Tag durch? Schaut man sich jedes Haus immer wieder ganz gezielt an? Also wie ist da der Rhythmus, der Ablauf?
Eigentlich jeden Tag.
Jeden Tag.
Also man sollte mit offenen Augen durchgehen. Meine Mitarbeiter tue ich natürlich immer so weit dann schon anlernen und mittlerweile sind ja auch schon über... Ja, wirklich über 10 Jahre, schon 12 Jahre dabei. Und die wissen schon, auf was sie schauen können. Und genauso wie ein Papier rumliegt. Also man kann es auch mitnehmen, weißt du, so ungefähr.
Ja.
Und wenn ein Zaun wo zusammengefallen ist oder nicht mehr stabil ist, dann kann man was sagen. Und dann kommen die Handwerker, falls die selber noch nicht gesehen haben. Also das ist also ein Miteinander. Das ganze Dorf, wir sind wirklich so eine Dorfgemeinschaft, eine Familie, eine große, die... die mittlerweile 95 Leute sind.
95
Mitarbeiter. Und da muss man natürlich schon schauen, dass jeder auch mithilft. Also auch mit solchen Angaben. Dass
auch in dem Bereich, wo er jetzt nicht zuständig dafür wäre.
Genau. Letztes Mal ist Konditorin gekommen und hat mich angerufen vor ein paar Tagen und hat gesagt, am Wochenende. Da haben wir gedacht, ach, was ist denn jetzt schon wieder los? Und hat gesagt, der Maibaum ist der Gipfel abgebrochen.
Ja,
weil er so ein Sturm war vor ein paar Tagen. Jetzt hängt er da drum auf halbe Nein. Jetzt müssen wir neue Feuerwehrleute mal testen, die wo in der Nachbargemeinde kommt, um mal den Gipfel runterzutun, weil so brauchst du nicht aufgeklettern.
Nein, freilich. Ja.
Aber so mit Augen auf und immer wieder darauf hinweisen, kann zwar manchmal nerven, ich kann auch nicht sagen, dass schon wieder was ist, aber am Ende ist dann wieder gekriegt und und dann ist wieder alles benannt.
Wie viel ist aktuell im Moment so, Stand heute, wie man jetzt immer so schön sagt, wie viele Gehöfte, wie viele Bauwerke sind gerade da?
Also wir haben jetzt 18 Gebäude transferiert. Das heißt, Gebäude, da gehört natürlich ein größerer Bachofen jetzt als Gebäude auch dazu, der aber im Einsatz ist und jeden Tag Probacher wird. Es sind ein paar andere noch geplant, also die Fläche, ich will es ja nicht mega voll bauen. Das Dorf selbst an sich ist eigentlich schon fast so jetzt erhalten, weil man hat ja im Betrieb ganz viel, man hat ja auch Ausstellungen, die wo man zum Teil baut und die dann vielleicht bloß ein Jahr da sind oder zwei Jahre und dann werden sie wieder ergänzt mit einer anderen Ausstellung. Und jetzt ist ganz neu die Wintersturm, die wir aus dem Tegernsee da ja aus der Söllbachklausen haben. Das ist wieder eine große Bereicherung. Und jetzt kommt noch so ein Hirterhäusl, dann eine Mühle, die dort noch ansteht. Die haben wir schon länger rumliegen. Und dann halt so Kleindinger, die wo aber dann das Ganze ergänzen. Weil
ist schön stimmig machen.
Genau, weil wir haben ja auch Viecher, ich habe Kier, ich habe Schaf, ich habe Gassen, ich habe die ganze Geflügelzeug, die müssen ja auch betreut werden. Und die brauchen auch einen Platz, so wie es halt auch früher war. Also, und das Gelände muss ja auch beweidet werden.
Also. Auf jeden Fall. Also die Arbeit geht nicht aus, das merke ich schon, gell? Und die Pläne auch nicht eigentlich.
Nein, die Pläne gehen nicht aus. Es ist halt schön, wenn du weißt, einer von deinen Söhnen, der hat Bock drauf und hat gesagt, hey, du brauchst bestimmt einen Nachfolger. Ja, das ist vielleicht nicht unwichtig. Ich habe mir mal geschworen, dass ich mit so spätestens, bis wenn ich 55 bin, nachher möchte ich unbedingt einen Nachfolger aufbauen. Bis ich nachher in 5 Jahren vielleicht oder 6 Jahren dann sage, du, jetzt mache ich nur noch die Schiene und die Arbeit kannst jetzt du machen. Das war so mein Plan und dass das so aufgegangen ist, dass da einer Lust drauf hat und eigentlich jetzt alle meine 3 Buben gern da sind und da mithelfen tagkräftig, jeder auf seine Art. Das ist halt schön. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Das hat eigentlich die Corona-Zeit mir die Augen geöffnet, weil wir im Prinzip ja eingespart waren, mehr oder weniger wie alle anderen, und haben dafür die Zeit genutzt, da im Museum alle Reparaturen oder neue Dinge zu machen, die wo man ewig ausgeschoben hat. Und dann haben wir das miteinander gemacht. Die Familie hat praktisch dann gearbeitet darum. Also,
da war auf einmal die Zeit.
Ja, und das Miteinander hat auch gemerkt, wie das gut funktioniert. Und das hat uns extrem zusammengeschweißt. Ja.
Das ist schön.
Ja.
Was ist denn dein Lieblingsplatzerl? Gibt es eins, wo du sagst, also wenn ich einen Platz habe, wo ich sage, da setze ich mich jetzt hin und da schaue ich mal eine Viertelstunde und dann mache ich wieder weiter. Wo gehst du denn da hin?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fotografiere auch gern und diese Details und diese Durchblicke, die wo man auch haben kann. Manchmal, wenn ich wieder einen Hof wo hingestellt habe, dann habe ich mir gedacht, ach, schade eigentlich, wenn er sehe ich das nicht mehr, das hat auch so schön ausgeschaut. Gell? Aber natürlich wächst das dann, es sollte ja auch ein bisschen wachsen immer und dieser Durchblick immer unterschiedliche Details wieder, auch wenn man verbaut und das sind so die Momente, die mir so Spaß machen. Also da gibt es eigentlich keinen wirklichen Blick, weil es gibt, egal wo du dich bewegst, kannst du schöne Momente auffangen. Sei es allein schon die Gärten. Also die Gärten sind immer Wahnsinn bei uns. Also meine Gärtnerin, die hat da nicht bloß einen grünen Daumen, sondern die sind ja gleich mehrere. Und das sind halt so auch immer jedes Jahr anders. Und darum ist das so schön, dass das immer wieder so entsteht und immer wieder anders ist. Und dann ist auch der Himmel immer wieder anders. Darum bin ich froh, wenn ich in einer Gegend leben darf, wo es vier Jahreszeiten gibt, wo die unterschiedlichen Zeiten da sind, wo Wetterwechsel da ist, wo einfach, ja, das macht es einfach lebendig. Und darum ist das immer wieder spannend. Und verrückterweise ist es wirklich so, dadurch, dass du als Besucher ja da rein spazierst, also du musst vom Auto raus, vor dem Stress, was du auf der Straße hast, dann gehst du zu Fuß und dann bist du nach 5 Minuten bist in so einem Kessel drin, wo du auf einmal kein Auto und nichts mehr hörst. Und dieses Eintauchen in diese, ja, sagen wir mal, mit allen 5 Sinnen, weil dadurch, dass du kein Auto mehr hörst, also es fliegt jetzt gerade ein Hubschrauber drüber, das ist das Einzige, was stören kann. Und die Hähne, die durch die Füße laufen oder die Gänse schreien oder einfach Momente passieren, die, wo du nicht erwartest.
Reicht ja manchmal schon, dass man die Vögel hört.
Ja, und das ist der Wahnsinn. Du hast die Berg vor dir, du sitzt da in dem Biergarten und kannst da die Seele baumeln lassen. Es gibt ganz viele, die wo wirklich fast jeden Tag kommen.
Ach was.
Ja, also Ältere.
Ja, spazieren gehen
die quasi. Einfach die gesagt haben, du, ich wäre Mitglied und dann kann ich da jetzt mal reingehen. Und genießen diese Zeit und hocken sie einmal dahin, einmal dahin, einmal dahin. Und dann gehen sie wieder. Ja, verrückterweise auch natürlich die ganzen Kinder, die kommen, die wollen wir ja extrem fördern, ja, die Kinder, weil sie ja auch bis inklusive 15. Lebensjahr Eintritt frei haben. Da läuft keiner mit dem Handy umeinander. Das freut mich dann immer, weil das ist so, man meint immer, dass die alle schon keine Augen mehr offen haben für gewisse Dinge und das immer so visual sehen muss. Aber im Gegenteil, das ist Gott sei Dank alles noch erhalten. Also man kann es schon auch tricken. Mhm.
Du hast gesagt, 95 Leute mittlerweile. Also es sind viele Handwerker da. Dann hast du gesagt, Konditorin.
Ja, also wir haben eine Bäckerei. Ja. Mhm. Wir haben wirklich von Mittwoch bis Sonntag jeden Tag Brot backen.
Im Brotbackofen. Alten, der da aussteht, der früher mal in jedem Dorf so der Mittelpunkt war, gell? Weil wir da hatten zusammen angeschwört.
Genau, wir haben 2 Backöfen. Einer ist ein ganz kleiner bei einem Hof dort. Und wie gesagt, der Kressene, der ist, steht eigentlich mitten im Dorf. Schon ein bisschen abseits von den Häusern. Und das ist der Wahnsinn. Ein Brot halt mit der Hand gemacht, nicht mit Maschinen, sondern alles mit einem Sauerteig. Der lebt für, wir sagen immer, der freilaufende Bäcker ist das. Und der hat da eine totale freie Hand. Und mit denen einen Backkurs zu machen, Kinder einen Backkurs, Erwachsene, Brot backen und dann warten, bis das Brot da eingeschossen wird. Das ist Riecher, ja. Das ist das frische Brot und zuschauen, wie es rauskommt.
Wieder da aus ein bisschen oben. Butter drauf, da brauchst du nichts mehr.
Ja, ja, da manche, die haben dann, egal ob Finchgall oder Brot oder was, bis an der Kasse wieder unten rausgehen, dann haben sie das Brot schon wieder gegessen.
Ja, klar.
Und das ist das eine, weil ich sehe, also das, ich habe das Dorf jetzt museal aufgebaut, aber ich sehe mich jetzt nicht als gleicher Museum, wie jetzt unsere staatlichen sind. Die forschen, die archivieren, da sind Kosten, kommen da auf einen zu.
Da geht es ein bisschen auch um die wissenschaftliche
genau,
Seite.
Genau, was ja alles sogar super ist. Das ist ja alles super und es ist auch wert, das zu tun. Bloß ich kann das nicht als privat gemeinnütziger Verein, sondern ich sehe mich eher als Vermittler von Kultur und Geschichte.
Du mit bedienst das Herz, weißt du?
Ja, aber auch mit seinen Werten. Die Werten gegenüber das Handwerk und Werte auch gegenüber das Lebensmittel, wie Brotbacken, wie Bierbrauen wie vor 300 Jahren, wie Schnapsbrenner wie vor 300 Jahren, wobei sich da jetzt nicht ganz so viel geändert hat. Aber auch die Handwerker, die bei uns angesiedelt sind, vom Weber bis zum Schuster, bis zum Schmied, bis zum Schreiner und Straxler und alles, was da bei uns immer auftaucht, dass man denen zuschauen kann, und dann auch versteht, warum das teurer ist, als wir das, was wir von China kaufen oder irgendwo in so einem Krimskramsland. Das liegt mir also dort. Und dann gibt es noch zusätzlich auch noch die Kultur natürlich. Mit der Musik, mit dem Tanz, mit dem Auch Kulturaustausch mit anderen Ländern, wie 2009 mit den Ukrainern, seitdem engst befreundet, oder mit den Schotten, mit den Highland Games, die wo bis heute noch blim sind. Dann eben die Wikinger, die Kelten. Wikinger kommen zum Beispiel nächste Woche wieder, Christi Himmelfahrt. Da wo man ja Vatertag ja auch ein Seifenkistelrennen über die ganzen...
Das gehört dazu.
Das ist brutal. Früher haben wir Zittertag gehabt und die wollten dann nicht mehr die Zitter spielen. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir denn? Die Väter müssen alle mit den Kindern ausrücken. Eigentlich taten sie es nicht gern. Also was machen wir? Wir haben einen Biergarten, wir haben ein schönes Bier. Die Väter können rumsitzen, die Kinder können ein Scharfenkissel fahren. Ja, denkst du, die Väter fahren jetzt auch mit?
Die Väter fahren selber,
wunderbar, gell? Wunderbar. Wir haben das Scharfenkistel 10 Stücke zur Verfügung und nachher wird da über den Buckel runtergefahren. Nein, das ist so lustig. Und das sind so Momente einfach, das sind so Begebenheiten. Und dann sind die Wikinger da, wie gesagt, die sind auch an dem Wochenende, weil das ein verlängertes Wochenende ist, Donnerstag ein Feiertag ist.
Aber wenn du sagst, da sind die Wikinger da, dann müssen wir vielleicht sowas mal ein bisschen erklären. Das ist dann ein Verein oder eine Gruppe, die zu Gast ist, oder?
Ich habe wirklich einmal einen Kulturaustausch gemacht mit Wikinger von Heiterbu. Das ist in Schleswig-Holstein, von Heiterbu, was ja jetzt UNESCO ist. Ja. Und da leben ja die Leute aus Wikinger über Wochenende. Ja. Ein paar sogar aus auf ihren... Das sind angestellt aus Wikinger. Haben auf der Karte steht Beruf Wikinger.
Das gibt's. Das ist echt lustig.
Ja, aber das sind die, wo die Forschungen machen, mit den Materialien, was die damals zur Verfügung haben, mit dem, was Funde sind, praktisch das nachzubilden, nachzubauen, sei es vom Boot bis zur Glocke, Gießen und wie auch immer. Also ganz verrückt, und dann haben wir da so einen Kulturaustausch gemacht und dann hat mir diese Leiterin da von dem Heiterbu-Museum hat dann gesagt, ja, aber müssen Sie aufpassen, weil da kommen ganz viele Wikinger. Da sage ich, wieso, 20 von euch? Nein, da können andere auch noch kommen. Und nehmt denen die Waffe ab, gell? Da habe ich gesagt, ja. Dann habe ich das so kurz zu meiner Kasse gesagt und da war so eine ganz ältere Dame, war da ganz klein, war da an der Kasse gestanden und dann sind da wirklich über 300 Wikinger gekommen. Alle in Original-Ozong und natürlich dementsprechend auch Schwerter dabei. Und da ist einer da gestanden, das werde ich nie vergessen, der war über 2 Meter, war das, der hat einen Schaf Janker auch gehabt, aber mit der Wolle nach draußen, jetzt war der eh schon so groß und das nur 2 Meter, dann ist der da gestanden mit einem Riesenschwert und dann hat an der Kasse gesagt, nein, aber Schwert müsst ihr es da lassen. Dann hat der halber 2 noch angefangen und gesagt, das ist mein Statussymbol. Ja, dann nimm es mit, aber lass droh an deinen Körper. Gell? Also das sind so die Begebenheiten, Traum.
Wunderbar.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich, falls Sie erst ein bisschen später eingeschaltet haben. Bei uns zu Gast ist heute die bayerische Skilegende, darf ich sagen, Markus Wasmeier, der ja ein wunderschönes Freilichtmuseum am Schliersee hat. Und wir haben uns jetzt sehr lang und ausführlich und detailverliebt darüber unterhalten, wie schwierig es ist und wie viel Spaß es aber auch macht, irgendwo ein altes Haus so abzutragen, dass man es so, wie es immer gedacht war, wieder aufbauen kann und anderen jüngeren Generationen weiter zugänglich machen kann. Eine Mordsarbeit, da muss man Respekt davor haben. Und wir unterhalten uns gleich weiter drüber, was man da alles sehen und erleben kann. Das ist dir wichtig, dass du das Dorf auch wirklich mit Leben füllst, gell?
Ich glaube, das ist das Einzige, wo man wirklich die Leute, sagen wir, am meisten mitnimmt, in denen, dass sie es selber fühlen können. Ich brauche keine Rauchküche erklären mit irgendeinem Schriftstück, DIN A4 Seiten, was da war, wenn man selbst in den Rauch drin steht und sagt, hey, wir haben die da leben können. Also auch ein bisschen wachzurütteln, wie gut das uns geht und wie hart, dass die Menschen damals arbeiten haben müssen, dass die eigentlich jedes Jahr ums Überleben gekämpft haben. Also das heißt, haben sie eine schlechte Ernte eingebracht oder ein schlechtes Heu, weil die Bergbauern waren ja natürlich auch mit Getreide, die haben das auch abpflanzt, aber das ist ja bei uns alles keine so eine Selbstverständlichkeit, dass das da wächst und da hat das Wetter mitspielen müssen und da hat es ja auch viele, viele Zeiten gegeben. Man braucht ja bloß einmal das 19. Jahrhundert anschauen, wie viel Flucht das da gegeben hat, weil es eben mit der Ernte und oder generell mit der Versorgung ganz, ganz schlecht war. Und darum sind sie ausgewandert.
Interessant ist auch immer die Schlafsituation in solchen alten Häusern, wie man da geschlafen hat.
Ja, lustig ist immer, weil ja die Betten sehr, sehr kurz sind und dann meinen sie immer, die Leute waren kleiner und das stimmt eigentlich gar nicht. Sondern es ist so, dass eigentlich aus dem Mittelalter ist es immer nur so gewesen, dass man gewandt hat, nur die Toten, die liegen flach. Und dadurch, dass natürlich ganz viel in die Rauchküchen gekocht worden ist, war natürlich immer eine, die haben immer Bronchienprobleme gehabt, also die haben immer Auswurf. Da ist immer, da gibt es ja Spucknäpfe auch und so weiter. Und jeder, der von uns einmal erkältet war und keine gescheite Luft gekriegt hat, dann kannst du einfach nicht gescheit schlafen. Und dann tust du halt ein paar Kissen hinten rein, dass du mehrer sitzen tust und dann kriegst du halt eher mal ein bisschen Luft und kannst schlafen. Und so war es bei denen auch. Das Jahr praktisch gar nicht in die flache Version gekommen und haben sie sich mit den Viersunden abgestützt, was mit der, sagen wir mal, Strommatratzen eh nicht so ganz gut gegangen ist, weil das war eher dann wie so ein U-Hackerl. Aber am Ende hat das so die Ängste noch hervorgerufen und das hat sich alles so bis in das 18. Jahrhundert reingezogen, bis einmal die Menschen kapiert haben, ja, das ist eigentlich nicht so, aber dann hat es die Entwicklung halt gegeben. Regionenweise natürlich schneller, in die Städte ist es besser gegangen, aber am Land oder in die Berg drin, da ist das alles dann ein bisschen verzögert worden.
Und der Mensch hat, glaube ich, sehr viel mehr mit dem Biorhythmus quasi an die natürliche Uhr draußen angepasst. Wenn es früher hell geworden ist, ist man früh unterwegs gewesen, abends länger aufblieben, im Winter umgekehrt. Auch das Licht war ja teuer, man konnte sich das Licht nicht leisten. Also ein Wachsstock, das war ja was.
Also man weiß ja von den Königshäusern, Ludwig zum Beispiel oder Sissi-Zeiten, da sind die Bediensteten mit den Wachsresten der Kerzen bezahlt worden. Also da sieht man schon, dass das ein ganz wertvolles Produkt war. Natürlich, der Kienspan, der war Standard und erst wie die erste Glühlampe gekommen ist, Petroleum war ja auch, das schluckte ja extrem viel Sauerstoff. Es ist jetzt auch nicht so gesund und schön gewesen, aber es war zumindest besser wie der Kienspan. Und dann das elektrische Licht hat ja eigentlich alles verändert. Mhm. Also es ist ja lustig, weil bei mir im Dorf oder im Museum erzähle ich ja praktisch die Geschichte des Stroms. Und das alles, was bei uns passiert ist. Und Oskar von Miller hat 1882 weltweit die erste Stromleitung vom Miesbach an Strom 57 Kilometer nach München in Glaspalast zur Expo 82 praktisch hingeschickt. Hat es mit einem Dampfrost diesen Strom produziert, ist zu uns gekommen, weil von Kochel wollte das er eigentlich ursprünglich machen, aber da waren schon Eisenmasten gestanden. Jetzt hat er den Strom, da hat es also keine Isolierung, keine gescheite gegeben. Wir waren da halt noch mit Holzmasten an der Bahnlinie und dann hat er praktisch diese Bahnlinie benutzt, um da praktisch den Strom nach München zu schicken. Und das ist da passiert. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich diese Geschichte am besten erzählen? Wo ist der Strom im Wandel der Zeit am meisten passiert? Und das sehe ich in der Küche. Wie hat sich die Küchen verändert? Und da gibt es jetzt da vier Zeiten in den Küchen von 1900 bis die 30er, 50er und 70er Jahre. Und dann mit seinen allen Gerätschaften. Und wenn es da die Jahrhundertwende siehst, dann muss man sich mal vorstellen, das hat auf einmal durch diese Glühlampe, was ja jeder, also sagen wir mal, jeder in Bayern hat erst in den 30er Jahren eine Glühlampe gehabt. Also wenn man aber 1900 in der Stadt ist, ist das eher passiert, weil die Wege kürzer waren, dann ist der Tag verlängert worden. Und dann ist ja das Heimhandwerk noch entstanden. Das heißt, dazu hat man dann noch wo was produzieren können zu Hause, wo man sich einen Nebenverdienst noch geschaffen hat.
Weil man das Licht gehabt hat.
Also es sind so Dinge dann faszinierend, sind auch die ersten Kühlschränke, wo es gekommen sind. Und wenn du das dann siehst, dann denkst du, wow, was hat es in den 30er Jahren auf eine Explosion an Erfindungen gegeben. Und das kann man da dann alles entdecken. Und,
das ist eine Dauerausstellung.
Das ist eine Dauerausstellung, weil das ist einfach da. Die Neuzeit braucht man da in dem Fall nicht aussteigen, aber ganz lustig, weil viele sehen natürlich dann auf einmal die Küche von der Großmutter.
Ja.
da bin ich aufgewachsen.
So hat es bei uns daheim ausgeschaut, bei der Oma in der Kuchel.
Ganz genau.
Ja. Was sieht man noch Altes? Also man sieht natürlich eben diese alten Stuben. Man sieht, wie du sagst, gerade zum Beispiel anhand von verschiedenen Küchen, wie sich sowas entwickelt hat. Ich denke, bäuerliches Gerät wird auch viel rumstehen.
Aber nur das bäuerliche Gerät, was man wirklich da braucht hat auf dem Hof. Und jeder Raum ist für jeden zugänglich. Das heißt, die sind komplett eingerichtet. Und das ist eben das Eintauchen. Eigentlich kommt die Philosophie eines Freilichtmuseums bei mir ganz stark von Skandinavien. Speziell Lillehammer, wo ich natürlich dann sehr oft war.
Ja.
Und da gibt es ein ganz großes Freilichtmuseum, das Maihagen. Und da ist auch nichts abgesperrt.
Mhm.
Und die Leute schätzen das. Und ich habe das von Anfang an gesagt, ich möchte das auch. Ich möchte nicht die Räume absperren. Ich habe dafür viel Einsatz an Personen, die den Hof betreuen.
Ja.
Und auch Ansprechpartner sind, falls einer Fragen hat. Aber auch anwesend sind. Das heißt, man hat immer das Gefühl, das ist wie so ein Schlüssellocheffekt. Ich gehe in einen bewohnten Raum, da kann natürlich auch der Kittel einmal da liegen von der Betreuerin oder Betreuer. Und man geht also nicht in einen verlassenen Raum rein, der kein Raumgefühl hat.
Oder du stehst nicht an der Tür, weil halt du darfst nur zur Tür rein und in den Raum nicht.
Genau. Oder steht da, bitte nicht berühren oder und lauter Zettelwirtschaften sind um und um und wie auch immer. Das Einzige, was wir haben, ist ein Audioguide, der praktisch nicht jetzt eine Erzählung ist, das ist aus dem so und so vierten Jahrhundert oder das ist das und das und das, sondern da geht es eigentlich um das Leben. Das Leben der Menschen damals in dieser Stube oder in diesem Dorf, das ist wie ein Hörbuch ist das. Also da spielen bis zu 7 Protagonisten, die praktisch immer wieder dann vernetzt sind, egal wo du bist, was für Reihenfolge, das hängt eigentlich immer wieder zusammen. Und das geht von der Bienenausstellung bis zum Holzknecht bis zum Dorf. Und das ist recht spannend, weil dann kannst du wenigstens annähernd einmal diese Hintergrundgeräusche oder dieses, was also eine Diskussionsrunde auch an Stubentisch passieren hätte können.
Ja.
Und natürlich dann auch, wenn man bei unserer Führung noch bucht, dann ist es natürlich noch interessanter, weil natürlich die viel mehr auf die Gruppe selber eingehen können. Und mit seinen ganzen Sprüchen und wie gesagt, wie die Menschen gelebt haben. Das ist eigentlich das, was die meisten Besucher interessiert.
Mhm. Also du verlässt dich da auch, du vertraust auch deinen Besuchern schlichtweg ein Stück weit, dass die Sachen mit Respekt anschauen. Vielleicht fasst auch einer mal was an, aber dass sie es halt auch stehen lassen.
Genau. Und es geht.
Und das geht.
Mhm. Und ich bin begeistert. Klar, jeder, der wo schon mal unten einen Eintritt bezahlt, will ja da rein und weiß, dass er in ein Museum geht und nicht jetzt irgendwie, das eine Gaststätte ist, die wie ein Biergarten heute, wo du kommen und gehen kannst. Das ist dann schon eine ich würde jetzt sagen, nicht eine Auswahl, aber da geht man schon mit einem ganz anderen Respekt natürlich dann rein. Und da hast du ein bestimmtes Publikum. Und die Kinder, komischerweise, sind auch ganz respektvoll und weil die haben auch so viele Spiele. Wir haben da mega viele Spielstationen, Spiele wie vor 100 Jahren. Die sind teilweise so einfach, dass du sagst, das ist ein Wahnsinn. Und die haben auch so eine Freude dran, weil sie es einfach daheim nicht mehr machen oder gar nicht Kind haben.
Also es ist schon ein wirkliches Familienmuseum.
Die
Großen haben was, die Kleinen haben was. Also man kann da einen wirklich schönen Familientag zusammen erleben.
Ganz genau. Und wie gesagt, ganz viel für die Kinder, von wirklich alle möglichen, von Buttern bis Brotbacken, Platzlbacher, viele Spiele miteinander zu machen. Kegelbahn ist dabei, hölzerne. Da kann jeder Kegel mal wirklich sein Können sagen. Die Kugel ist jetzt nicht ganz so rund.
Du, wie ist denn das prozentual, also so Mischungsverhältnis Urlauber-Einheimische?
Also bei den Besuchern, also einheimisch vom Dorf selber, gibt es halt immer die sowieso auch im Verein sind und da einen Stammtisch machen und da kommen und ob es das Nachbartal und wie auch immer, da kommen natürlich auch einige und vor allen Dingen meistens, wenn es Gäste haben. Besuch kriegen, egal woher, dann kommen sie zu uns. Und es ist ja immer Veranstaltungen. Natürlich ist der Hauptgast los, natürlich von München auch. Klar, wir sind ja immer, Neuher Schliersee war ja schon immer das Erholungsgebiet von den Münchner. Und das kann man mit Wandern, mit Baden am See oder wie auch immer verbinden.
Also kannst auch schön anreisen, gell? Öffentlich.
Und man natürlich, muss genau, vom Hauptbahnhof direkt vor dem Eingang zum Museum Fischhausen-Neuhaus ist da der Bahnhof und gehst eigentlich nur über die Straße drüber und dann bist du im Museum.
Mhm. Also das würden wir auch empfehlen, nicht nur aus Umweltschutzgründen.
Ja, definitiv.
Das ist einfach entspanntere Anreise.
Genau.
Gell? Unbedingt. Du hast gesagt, ihr macht ja, Veranstaltungskalender ist voll, es ist dauernd was los. Und auch das muss euch wichtig sein, dass immer wieder Aktion stattfindet, irgendwas Besonderes da ist. Jetzt haben wir Muttertag zum Beispiel, dann kommt der Vatertag, wo Seifenkistenrennen ist. Das ist euch auch wichtig, dass ihr sagt, ja, wir sind schön, so wie wir dastehen, nur für uns, aber wir bieten euch auch immer wieder was an.
Genau, wie jetzt am Muttertag zum Beispiel ist auch der Volkstanztag. Haben wir jetzt eine Bühne aufgebaut, hoffen wir, dass Wetter so mitmacht. Und da kommen dann die Münchner Kochlerball. Und die werden dann da zum Tanz aufspulen und jeder kann kommen und mittanzen. Mhm. Das ist jetzt also miteinander verbunden. Und wie gesagt, und alle anderen Veranstaltungen sind eigentlich alle traditionell oder die, wie ich vorher erwähnt habe, aus diesem Kulturaustausch halt hängen geblieben. Und das macht es eigentlich dann aus, diese Begegnung unterschiedlicher Interessengruppen praktisch neugierig machen. Das neugierig machen. Und wenn die Kinder einmal von der Schule da waren, weil ganz viele Schulkinder natürlich auch kommen, dann auf einmal sagen, hey Mama, Papa, da müssen wir mal hin, weil ich muss dir das sagen und das sagen. Also dann hast du eigentlich schon alles gewonnen, dieses Mundpropaganda, wenn es einer mit einem guten Gefühl rausgeht und das war ein schöner Tag oder schöne Stunden, dann ist das die beste Werbung, die was du dir vorstellen kannst. Ja. Und das freut mich natürlich dann, wenn dann lauter Wiederholungstäter kommen, wie die auch vom Bierbrauen oft einmal, weil das machen wir ja nur mit Gästen, weil das halt einfach vor 300 Jahren einfach nur mit Kraft oder mit Personen stattfindet und somit bleiben da auch ganz viele und kommen immer wieder und natürlich Hochzeiten, ganz viele Firmen, die wo da auch mit sich einquartieren. Also das
ihr
ist dann
schon
ein breites
Spektrum. Ihr habt ein schönes Wirtshaus, gell? Ihr habt ein Wirtshaus mit eurem eigenen Bier. Erzähl.
Mit einem eigenen Bier, einem Biergarten, der Wahnsinn, da hast du eine Bergkulisse und hörst kein Auto und gar nichts und kannst da unter einem Nussbaum sitzen oder unter einem Apfelbaum. Und das Bierbrauen ist halt, also ich muss ja kurz sagen, zum Bierbrauen, mir hat es immer so geärgert, dass meine Frau ist aus Südtirol und da gibt es diese Kellerkultur, das ist Wein, Speck, Schüttelbrot und so weiter. Also das lieben wir ja alle Bayern.
Ja, wir sind ja auch.
Aber unsere Brauereien, das ist ja nur noch mein Handy, die haben die nur noch steuern, das ist alles ein geschlossener Kreislauf. Du kriegst eigentlich gar nicht mit, wie so ein Bier wirklich ist, außer durch so ein Schauglasel. Und dann habe ich gedacht, ich muss die Braukultur erhalten und da dieser Hof, diese Wirtschaft, der kommt aus Westerhamfeldkirchen, aus dem Ortsteil Ast heißt das und da ist eben diese zwei Gebäude, das heißt der Haupthof, die Wirtschaft, war zur damaligen Zeit 1700 eine Gasthausbrauerei und aus diesem Name Gasthausbrauerei ist mir eigentlich erst bewusst worden, dass das Nebengebäude vielleicht so auch genutzt worden ist und habe da lang rumgesucht, bin dann fündig geworden in Bad Windsheim im Freilichtmuseum, wo eine aus der Zeit 1700 praktisch eine Brauerei auch existiert, wobei die natürlich jetzt nicht mit denen wirklich brauen, zwar offiziell einmal immer zum Tag des Bieres machen die einen Sud, aber wir machen ja einen Sud ja praktisch zweimal in der Woche, also wir dürfen also da wirklich kontinuierlich dürfen wir da brauen und haben von denen ganz viel gelernt, wie also wirklich die Brauerei so funktionieren kann und dann wollte ich unbedingt diese Kultur der Fässer, es sind ja Lagerfässer, 1000-Liter-Fässer sind das, die wo wir jedes Jahr erpichen müssen.
Pichen heißt, das muss man glaube ich erklären, das weiß bestimmt nimmer jeder, da muss man Pech einstreichen.
Ja, das ist ja so, als Bier sollte ja kein Kontakt zum Holz gelangen, weil sobald da das Holz Kontakt hat, setzt sie die Hefe ab und es ist dann eine Falschhefe, entwickelt sie da und dann hast du ein saures Bier. Ich mag schon ein saures Bier trinken, also ich nicht. Und somit tut man das Pech auftragen. Das ist praktisch eine Schutzschicht, dass also das Bier keinen Kontakt zum Holz kriegt. Das Pech hat natürlich so eine gewisse Nuance von vor allen Dingen bei dem ersten Sud. Also das erste Fass, was belegt wird, das hat immer einen ganz einen besonderen Wert. Also die Brauer sagen dann,
vor.
Ja, das, nein, ja. Ist, ist es nicht. Also allein wird es vielleicht nicht erkennen, aber der Bierkenner, der wird es erkennen und sagen, wow, das ist in Holzfass gelagert. Und wir lagern das Bier ja 7 Wochen. Das heißt, wir können ja nicht filtrieren, wir können nicht pasteurisieren. Wir können zwar abfüllen in die Flaschen, das sollte man aber möglichst dann bald trinken, weil es halt einfach da, wenn es mal ein paar Mal warm wird, das auch umschmeißen. Aber es ist einfach anders, das Bier. Es ist früher, man muss sich ja vorstellen, vor 300 Jahren war der Hopfen ein sehr, sehr teures Produkt. Das hat man sich nicht so leisten können. Und darum haben wir auch mit wenig Hopfen gearbeitet. Also es ist ein bisschen malziger. Wir haben also 4 Sorten, die wo wir als helles, also untergäriges machen. Und das ist faszinierend. Das ist einfach so haptisch. Das ist so, du arbeitest mit diesem Produkt und du merkst das direkt. Du bräuchtest gar keine Temperaturansage, weil ab 70 Grad fängt auf einmal deine Harfe, mit dem, was du ja immer umrührst, 2,5 Stunden, auf einmal zum Kleben anfängt, weil der Zucker halt sich löst. Und dann weißt du eigentlich, jetzt habe ich 70 Grad. Also das ist der Zeitpunkt und bei 75 hörst du auf und dann gibt es Leitern und so weiter. Und das halt so haptisch mitzukriegen, ist eigentlich schon eine ganz besondere Geschichte.
Und habt euer selber backendes Brot dabei? Und was gibt es zum Essen?
Nur regionale Sachen. Natürlich ist der Schweinsbraten immer der, den man sich wahrscheinlich daheim am wenigsten macht. Geniale Küche. Also ich bin wirklich stolz auf meine Mannschaft, was die da so rüberbringt. Und das immer saisonal. Also jeder, was halt die Zeit so mitbringt. Und so.
Aber wie bringst du denn die Leute am Abend raus? Weil ich stelle mir vor, du sitzt da, weil du sitzt da, wie gesagt, schöner Bergblick, das Bier schmeckt, der Braten schmeckt, das Brot schmeckt, alles ist schön. Und dann kommt jemand und sagt, wir schließen jetzt dann leider.
Ja, manchmal
ist
schon.
Schwer, oder?
Im Sommer echt schwer, weil das halt dann so teilweise bis 9 Uhr die Sonne noch dahin scheint. Und das ist dann lang, aber natürlich am Wochenende. Freitag und Samstage oder Donnerstage, wenn die Feiertage sind, haben wir ja meistens auch eine Hochzeitsgesellschaft. Das heißt, ab 5 Uhr sind die. Oh, jetzt passiert was. Jetzt sind wir aktuell, Jetzt sind wir aktuell.
Alles gut.
Und eigentlich müsst ihr das wissen. Jetzt bin ich 22 Jahre bei der ARD gewesen.
Passiert mir Handy. Auch ab und zu.
Oh, das ist ja schrecklich.
Aber also, auf alle Hochzeitsgesellschaft, Wochenende war das Stichwort,
Die haben dann nach 5 Uhr das ganze Dorf für sich alleine.
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Gesellschaft mit 120 Leuten.
Ja.
Und das Dorf taucht in eine Ruhe ein. Dann bist du nur für dich selber. Hast den Sonnenuntergang, hast einen superschönen Saal, der halt so historisch ist. Der ist so.
Ja.
Der war so und den nutzt man. Und das ist schon besonders. Und dann die freien Trauungen, die wir auch noch haben, weil es ist ja der Trend, gar nicht mehr in die Kirche zu gehen, sondern einen
schönen
Trauungen.
Segensspruch zu machen.
Oder auch mit dem Pfarrer
Baum draußen, oder der Pfarrer kommt,
Und dann haben wir ja eine Kapelle, die mein Vater ja alles gemacht hat. Also das ist eine Wahnsinnskapelle, wo dann meistens dann die Taufen stattfinden. Also es ist einfach eine Ihre,
ein Kraftort. Ein
Kraftort,
kann man dazu sagen.
Das,
hast
du jetzt
das ist
gesagt.
Doch so ein Kraftort.
Genau.
Also, und so sagen wir zu einem Ort, wo du sagst, der hat eine Magie, die kannst du eigentlich nicht in Worte fassen, aber du spürst sie. Das ist ein Kraftort.
Genau, weil du wärst nicht gezwungen, jetzt das Museal zu sehen, sondern du fügst dich eigentlich in den Boden dann ein und genießt einfach nur das, was rundherum passiert. Mhm. Also, du kannst die Zeit vergessen. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass man das so geschafft hat. Oder das macht der Ort selber oder keine
macht
Ahnung.
Alles zusammen.
Ja, alles zusammen, ja.
Also ich glaube, wer jetzt nicht hingehen mag zu euch, nachdem wir hier schwärmen, also bei einer Speise, darf man sagen, da läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Also da hat man wirklich Lust, das anzuschauen. Ein bisschen stolz bist du schon, oder? Auf das, was da entstanden ist. Nicht nur ein bisschen, sogar sehr.
Ja, und ich muss echt dazu sagen, ich bin stolz auf uns, weil es ist nur ein Miteinander. Also das ist... Ich kann nicht allein so ein Ding aufbauen. Ich bin zwar der Anschieber und der Ideengeber, aber ohne der Mannschaft oder ohne den Ehrenamtlichen, ohne die Mitglieder, da das einfach gar nicht schaffen.
Ohne die Sponsoren,
ja,
die Paten, das gehört dazu.
Das gehört alles dazu nicht, und darum muss ich wirklich sagen, das ist wir zusammen haben geschafft, praktisch eine Kultur zu erhalten, ein schönes Fleckerl Erden, wo wir jeden eigentlich was bieten können. Und das macht schon stolz. Also, mhm. Und vor allen Dingen, viele fragen mich, ob ich es nicht bereut habe oder was, oder, weil ich ja immer in diesem Dorf drin bin, jeden Tag. Da sage ich, nein, im Gegenteil, für mich ist das ein Geschenk, wirklich ein Geschenk. Und da bin ich dankbar dafür, dass ich so viele nette Menschen da drin kennenlernen habe dürfen, die wildfremd waren, die so interessant sind, da wo auch enge Freundschaften dann entstanden sind, andere Kulturen. Das ist so eine Begegnungsstätte. Mhm, das ist so ganz was Bereicherndes für mich selber und für die ganze Familie, auch für meine Kinder. Und natürlich auch für unsere Mitarbeiter oder andere Gäste, die wo das miterleben dürfen. Also das ist einfach schon schön, einfach nur schön.
Du hast Kontakt mit den Besuchern. Du laufst da ganz normal, bist du da halt unterwegs und wenn die einer ansprichst, bist du auch nicht böse.
Sagst, nein, oh,
jetzt will
ich
schon wieder ein Autogramm oder ein Selfie oder was weiß ich.
Ich beiß das nicht, kratz dazu, nicht, gell? Spuck nicht. Kein Problem. Also wenn es mir zu viel wird, dann hätte ich einen Hinterausgang.
Dann kannst du mal ein bisschen verabsentieren. Ja.
Genau.
Na, weil das, glaube ich, ist schon was Leute dann einfach auch vielleicht lieben, schlechterdings. Wenn sie sagen, ah, guck, da war sie, da kommt er, hallo. Und das kann ich mir so richtig vorstellen.
Lustig ist, dass dann viele sagen, na, sie hätte jetzt gar nicht da erwartet. Sag ich, Entschuldigung, Sie kommen in mein Haustier gerade rein. Nein, überhaupt gar kein Problem. Also,
was macht sie im Winter? Ja, es ist offen bis Mitte November oder Anfang November, gell?
Ja, genau. Wir haben November Lehrherz ist meistens der letzte Tag. Mhm. Dann haben wir aber noch unseren Weihnachtsmarktl oder beziehungsweise Dorf offen, zwei Wochenende. Auch ganz schön, weil meistens bei uns auch richtig winterlich schon. Und dann sind halt nur Kosten. Aber natürlich, Ende der Saison ist immer Anfang der Saison. Man muss sich vorbereiten auf die andere Zeit. Wobei, wir haben auch im Februar viele Hochzeiten. Mhm. Wir haben Firmen, die kommen. Wir können auch übernachten lassen für kleine Gruppen, wenn eine Firma sich also wo einquartiert. Also es gibt schon ein paar Dinge, die wo wir jetzt versuchen, über das ganze Jahr auch meine
dass man
Mitarbeiter.
Einfach das ganze Jahr ein bisschen Geld reinkommt, weil das ist schon, glaube ich, immer bitter, wenn so ein Barz von da bis da und dann muss man wieder sich strecken nach
genau,
der Decke.
Genau, sich strecken und da halt also die Ideen zu knüpfen und das ist das eben auch mit Firmen zu arbeiten, die auch übernachten wollen, also kleine Gruppen und das ist jetzt so unser nächster Weg. Mhm. Und da stehen auch ein paar Gebäude an, die wir dann dafür auch so weit herkriegen. Aber immer historische Gebäude, immer, also nichts Luxus, sondern wirklich eintauchen in die Zeit. Ganz spannend und und das sind die weiteren Wege, die wir da so haben.
Ja, aber ein bisschen ausspannen muss man ja auch, weil so Saisonbetrieb, ihr habt ja bis auf Montag ist Ruhetag, ansonsten ist 6 Tage die Woche auf und das geht ja Monate durch, bis eigentlich das Museum geschlossen wird. Das zehrt ja schon auch an
den Kraft.
Das muss man sagen. Ich glaube, am Ende ist man dann schon,
muss man
schon mal schnaufen.
Man muss schon unter der Saison ja auch mal freigeben für die Leute. Also das heißt praktisch auch mal Urlaub nehmen eine Woche. Dann geht das schon. Das musst du also schon gut einteilen. Aber das funktioniert jetzt ganz gut. Also das haben wir über die letzten Jahre wirklich gewachsen und haben eine Top-Mannschaft beieinander. Also ich bin da mega stolz drauf.
Was für Reaktionen hört ihr denn so von euren Besuchern? Was gefällt denen am meisten? Wovon sind sie am meisten begeistert? Wofür loben sie am meisten?
Also man ist ja eigentlich normalerweise eher gewohnt, dass immer, wenn was nicht so klaffen ist, dass man das als allererstes hört, aber Gott sei Dank höre ich eher, dass sie sich bedanken, dass es so schön war und so ein nettes Personal haben und das war einfach ein Traumtag oder Traumstunden und sind alle geflasht. Also das gefreut einen natürlich wahnsinnig und wenn dann einer eine E-Mail schreibt und sagt, dass er da den schönsten Tag seit Langem erlebt hat oder den schönsten Geburtstag oder weiß der Teufel was, dann ist das natürlich schon ein super Stolz und das gibt man natürlich gleich seine Mitarbeiter weiter, dass alle zufrieden waren, auch mit der Küche und mit allen. Also es braucht es nicht viel, es braucht Freundlichkeit, es braucht einfach Leidenschaft und das bringt das ganze Team mit und jeder hilft da jeden und das merken die Leute.
Hast du das Gefühl, manchmal geht der ein oder andere ein bisschen anders raus vom Kopf her, wie er reingegangen ist, von dem, was er da mit heimnimmt und sagt, ui, guck mal, so war das. Vielleicht Demut ein bisschen, dass wir eigentlich doch alle heutzutage recht komfortabel leben, uns aber oft beklagen, gern beklagen und...
Klar, das weiß ich jetzt nicht, was am Ende rauskommt und was hängen bleibt. Aber auf alle Fälle, wenn schon mal einer mit einem schönen Gefühl rausgeht, dann ist schon was hängen geblieben. Weil ein schöner Tag, den wollen wir doch alle haben.
Du hast gesagt, du wolltest gerne deiner Heimat was zurückgeben. Das ist dir gelungen, offenbar, sehr gut sogar. Und wie ist deine direkte Umgebung, also wirklich deine Nachbarschaft, Schliersee? Ja, gehen wir doch mal auch in die Politik rein, ein bisschen Landratsamt und so. Die freuen sich schon, oder, dass es euch gibt. Die sind dankbar auch und stolz ein bisschen drauf.
Ja, eigentlich sind ja wir ein Landkreismuseum.
Ja,
aber eigentlich sind wir ein Landkreismuseum. Und so war es auch mit dem damaligen Landrat Norbert Kerkel, der wurde in den 90er Jahren das mit angeschoben hat. Aber natürlich über die Generationen kommen andere Politiker und die vergessen das dann oft einmal, dass das wirklich
dass es so nicht war.
Ja, weil es heute
halt
auch nicht
entstanden ist.
Ja, weil es nicht zahlen müssen. Darum wissen sie es nicht, dass es eigentlich ein Landkreismuseum ist. Ich glaube, wenn ich sagen darf, du müsstest jetzt einmal mitzahlen, dann hätten sie gleich gespannt. Hoppla, oha.
Also, wir haben schon gesagt, anreisen kann man zu euch ganz gut öffentlich mit dem Zug. Gibt es Zeiten oder Tage, die du empfiehlst? Sagst du ja, also wenn ihr die Möglichkeit habt, müsst ihr nicht am Sonntag kommen, dann kommt sie vielleicht einmal am Donnerstag. Gibt es Zeiten, wo es ein bisschen luftiger ist? So ein paar handfeste Tipps, die ich noch gerne hören.
Ja, es ist eigentlich, jeden Tag ist was los. Natürlich am Wochenende sind die großen Veranstaltungen oder man kann sich ja da mal reinschauen im Internet unter wasmeier.de. Da sieht man dann die Veranstaltungen und da kann man natürlich jeder mal sein eigenes Interesse einmal wecken. Oh, das darf mich einmal interessieren, was da also passiert. Und die Menschen, die wo da auch, natürlich, es geht immer um Menschen, mit dem Kontakt, um die kennenzulernen oder das Handwerk kennenzulernen. Und darum kann ich da eigentlich fast keinen Tag geben. Also Montage haben wir zwar zu, aber die Feiertag-Montage, wie Kirchtag oder wie 1. Mai und so weiter, die haben wir natürlich offen. Und kann ich nur empfehlen, einfach einmal eintauchen und dann, wenn man es einmal gesehen hat, dann glaube ich, weiß man, von was man jetzt gekriegt hat.
Und wenn man so Kurse machen mag, so Brotbackkurs, sowas,
logisch,
Schnapsbrennen,
logisch.
Anmelden, online, genau. Oder?
Nein, online, unter anderem Telefon, natürlich online kann man auch gewisse Karten kaufen und so weiter.
Ihr habt eine sehr schöne Website, also da hat man alle Infos gut drauf.
Ja, eben. Ja.
Und Tageplan, alles da.
Findet eigentlich jeder das, was er gern mehr hat.
Und man kann sich's leisten. Es ist nicht so teuer, der Eintritt.
Ja, da lege ich großen Wert drauf. Und wie gesagt, die Pandemie hat uns eins gelernt, die großen Verlierer waren die Kinder. Darum haben wir Eintritt frei bis inklusive 15. Lebensjahr und das schätzen die Familien extrem.
Ja, ein Preis, der wirklich nicht hoch angesetzt ist, der auch die Kosten mitnichten deckt, aber auch das ist euch eben wichtig, dir wichtig, dass du sagst, das ist was man sich bitte irgendwie nur leisten können muss.
Genau, ganz wichtig, dass man alle ansprechen kann, klar. Es sind jetzt keine Münchner Preise, Gott sei Dank können wir es bei uns draußen so machen, weil es ist immer... Als Arbeitgeber muss man halt schauen, wie die Kosten immer so sind. Und klar, jetzt haben wir schon eine Zeit, wo natürlich auch wir ein bisschen gestiegen sind, aber natürlich viel humaner, als wie es in anderen Gaststätten ist.
Du hast gesagt, jeden Tag bist du da eigentlich unterwegs. Was machst du denn jetzt, wenn du heimfährst? Gehst wieder rein und schaust.
Geh wieder rein, ja, weil jetzt wieder ein paar so kleine Baustellen aufgegangen sind. Und es ist ja ein Museum, ist ja auch ein modernes Produkt. Das heißt, heute kommt Glasfaser und das wird angeschlossen und natürlich mit der ganzen Digitalisierung und so weiter. Das muss man natürlich mitgehen. Also da schauen wir schon, dass wir so professionell sind, weil wir müssen ja wirtschaftlich arbeiten, sonst hätten wir uns das gar nicht erhalten können.
Du hast uns erzählt, es gibt immer noch ein bisschen was wieder aufbaut, gehört. Es gibt ein paar neue Ideen, wie ihr auch außerhalb der Saison ein bisschen Geld auch gerieren könnt. Also es ist einiges zu tun und viel zu tun. Und ich hoffe, du hast noch lange Freude dabei, bevor es dann deinen Buben übergibst.
Ja, die spannen das gar nicht. Die sind dabei schon.
Die sind schon mit drin, ohne dass der Vater hat sie schon eingefangen.
Das
gell?
Kannst du eigentlich du machen. Ja, mache ich schon. Und schon läuft's.
Vielen lieben Dank für deinen Besuch bei uns. Ich wünsche eine ganz gute Saison
mit vielen
schönen Besuchern und dass alles sich so weiterentwickelt, wie ihr euch das vorstellt, weil ich finde, ihr macht es gut. Respekt und vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein habe können.